Ich war von 1993 bis 2004 Pastor in der Baptistengemeinde in Köln-Mühlheim. Als ich am Wiener Platz, einem zentralen Verkehrsplatz in Köln-Mühlheim, umsteigen musste, hörte ich eine Zeit lang einem relativ jungen, farbigen Prediger zu. Offensichtlich aus einer afrikanischen oder internationalen Pfingstkirche in Köln, der die Menschen zum Glauben an Jesus Christus einlud. Die Worte, der Stil ähnelten Bekehrungspredigten, so habe ich das empfunden, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ohne Jesus seid ihr verloren. Ihr braucht die Vergebung Gottes für eure Sünden. Dafür ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Wer das glaubt und Jesus sein Leben gibt und ihn aufnimmt, der bekommt Vergebung und ewiges Leben. Amen. Biblisch gesehen ist gegen all diese Aussagen nichts einzuwenden. Wir sagen ja auch Amen dazu. Und wir haben in meiner Zeit auch am Wiener Platz missionarische Aktionen gestartet und durchgeführt. Und trotzdem hat es mich befremdet, das Evangelium in dieser Weise auf dem Wiener Platz zu hören. Kein Mensch blieb stehen. Etwa 20 Personen, die erkennbar zur Gemeinde des Predigers gehörten, lauschten andächtig der Straßen- und Bekehrungspredigt. Mich befremdete diese Situation, obwohl es ja meine Schwestern und Brüder waren, die auf dem Wiener Platz da missionierten. Untersuchungen zeigen, kaum ein Mensch, zumindest in Deutschland, will sich so missionieren lassen. Wie lässt sich heute angemessen vom Evangelium reden und das Evangelium verkünden? Ich stieg nachdenklich in meine Straßenbahn. Wie können wir heute angemessen Rechenschaft geben von dem Glauben und von der Hoffnung, die in uns ist? Wie es im ersten Petrusbrief formuliert wird: Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Ich habe mit meinen Gemeinden, in denen ich Pastor war und als Gemeindepastor, seit es Pro Christ gibt, ich glaube fast jedes Mal aktiv an Pro Christ teilgenommen. Bei Pro Christ wurde viel Wert auf die Vorbereitung gelegt und Wert auf Schulungen im Vorfeld gelegt. Ich habe mal meinen Bücherschrank auch im Blick auf diese Predigt durchgeguckt. So wird ihr Christsein anstecken. Glauben weitergeben in einem Stil, der zu ihnen passt. Kurt Schäffbruch, andere verstehen, andere gewinnen. Impulse zur Gesprächsführung. Oder Klaus-Jürgen Diehl, vom Glauben leise reden, kleine Sprachschule des Glaubens. Ein Kurs für Gemeinden. Wer von euch, und das sind ja noch einige, aktiv im Beruf steht, für den ist Schulung und Weiterbildung ganz normal. Zumindest ab einer bestimmten beruflichen Ebene ist es selbstverständlich, sich schulen zu lassen und weiterbilden zu lassen. Mein Schwiegersohn hat jetzt am Freitag, am Wochenende, einen Managerkurs für Berater von BMW gegeben in Präsentationswirkung. Wie wirke ich eigentlich als Prediger? Wie wirke ich, wenn ich etwas präsentiere? Und in Präsentationstechnik. Jeder aus dem Team, das er geschult hat, konnte 1,5 Stunden individuelle Schulung in Anspruch nehmen. Mit Videokamera, mit Nachgesprächen, mit Tipps, wie man sich besser präsentieren kann. So sieht das im Beruf aus. Da ist Schulung und Supervision selbstverständlich. Wie sieht das bei uns Christen aus? Speziell da, wo wir unser missionarisches Zeugnis weitergeben? Schulung? Supervision? Wollen wir das überhaupt? Uns schulen lassen in unserer Wirkung und unserer Sprachfähigkeit für das Evangelium von Jesus Christus? Oder, und das macht ja auch zufrieden, geben wir uns damit zufrieden, dass wir zu Jesus gehören? dass wir glauben können und errettet sind, getauft sind, zur Gemeinde gehören? Der heutige Predigttext ruft uns in Erinnerung, dass wir als Christen und als christliche Gemeinde nicht Selbstzweck sind, sondern dass wir einen Auftrag haben. Wir haben den Auftrag, Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus bekannt zu machen und sie in das Reich Gottes einzuladen. Ich lese den Predigttext Matthäus 9, 35 bis 10, 1. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie sie austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und der Vers geht noch weiter und die Namen der 12 Apostel sind diese. Und dann werden sie aufgezählt, die 12 Apostel. Eine sehr dichte Begebenheit, die uns Matthäus da von Jesus und seinen Jüngern überliefert. In dieser Geschichte sehen wir, wie Jesus umherzieht durch alle Städte, heißt es, durch alle Städte und Dörfer, heißt es ausdrücklich. Er predigt, wohl hauptsächlich in Synagogen, das Evangelium vom Reich Gottes und heilt dabei, und wieder ist das ganz stark betont, heilt dabei alle Krankheiten und Gebrechen. Jesus, so sehen wir ihn hier, ist in seiner Sendung. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Mit diesen Worten fasst der Evangelist Matthäus die Botschaft Jesu zu Beginn seiner Wirksamkeit zusammen. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Der heutige Predigttext malt uns also Jesus in seiner Ausgestaltung seiner Sendung vor Augen. Er geht allerdings noch tiefer. Er gibt uns Einblick in den Beweggrund, der Jesus veranlasst hat, Mensch zu werden. In den Beweggrund, der ihn veranlasst hat, das Evangelium zu verkünden. Seine Mitmenschen zu einem Leben mit Gott einzuladen. Und immer wieder auch der Jesus dazu veranlasst, Sünden zu vergeben und Kranke zu heilen. Als Jesus das Volk sah, heißt es im Text, da jammerte es ihn. Im Griechischen steht an dieser Stelle das Wort splanchniste, das Erbarmen. Wörtlich übersetzt heißt es, vom Mitleid drehen sich einem die Eingeweide um. Aus Mitleid dreht sich einem das Innerste um. Splanchnitzomai, sich über jemanden erbarmen. Ein Ausleger schreibt dazu: Im biblischen Befund wird das ganz ausdrücklich nur von Jesus und von Gott gesagt. In Jesus zeigt sich Gottes Erbarmen so, dass es Gott selbst betrifft und anrührt. Wir glauben an einen Gott, der im Innersten sich berühren lässt, der im Innersten berührt ist angesichts der Not und des Unheils von uns Menschen. Als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn. Die Sendung Jesu in diese Welt hat einen ganz tiefen Grund. Gott selbst lässt sich in seinem Innersten treffen. Von all dem Heillosen und Zerbrochenen, wie wir Menschen in dieser Zeit leben. Gott selbst lässt sich im Innersten von der Not der Menschen berühren, von der Not eines jeden einzelnen Menschen bewegen, so dass und das Bild nimmt unser Text auf, ihm vor Mitleid die Eingeweide umdrehen. Das wird über Jesus ausgesagt. Und ich meine, genau dass damit der Beweggrund angezeigt ist, der Jesus veranlasst hat, uns in seiner Heilssendung nahe zu kommen. In der Beschreibung der Not der Menschen nimmt Matthäus dann das alttestamentliche Bild von Hirten und den Schafen auf. Die Menschen sind verschmachtet. Sie sind ermüdet, abgehetzt, erschöpft, bedroht, verwahrlost, hilflos. Halt wie eine Schafherde ohne Hirten. Sie sind zerstreut, haben sich verlaufen und sind damit dem Tode nahe. Im alttestamentlichen Buch Hesekiel 34 wird beschrieben, wie Gott für sein Volk dann den Hirtenplatz einnimmt. Gott lässt die Herde sich lagern, er sucht das Verirrte und bringt es zurück, er verbindet das Verwundete und Verletzte, er weidet die Herde, weidet sein Volk so, wie es recht ist, heißt es bei Hesekiel. Und genau das tut Jesus auch hier in diesem Gleichnis, wo er das Reich Gottes verkündet und das tut, was der Hirte Israels immer getan hat. Er weidet die Herde recht, so wie es recht ist. Er zeigt damit an, dass das Reich Gottes jetzt angebrochen ist, gerade in dem Augenblick, in dem er wirksam ist. Als Jesus das Volk sah, da jammerte es ihn. Und noch etwas tut Jesus. Er beauftragt seine Jünger, in seine Sendung einzusteigen. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Das ist der erste Merkpunkt bei der Beauftragung der Jünger durch Jesus. Die Aufforderung zum Gebet. Mission beginnt nicht mit Aktionen und mit Programmen, so wichtig sie später sein mögen. Mission beginnt immer mit Gebet. In den letzten Jahren und Jahrzehnten ist die Kirche von England oft Vorreiter gewesen, wenn es darum ging, das Evangelium den heutigen Menschen nahezubringen. Der Alpha-Kurs ist wesentlich von dem anglikanischen Priester Nicky Gamble mitentwickelt worden. Gemeindepflanzung, auch ein Modell, das in der anglikanischen Kirche entwickelt wurde. Die Idee, die dahinter ist, dass eine Gemeinde sich auf eine ganz bestimmte Zielgruppe festlegt und Räume und Veranstaltungen ganz speziell für diese Zielgruppe anbietet. Wichtig ist dabei, dass die Mitarbeiter eine Nähe zu dieser Zielgruppe haben. Auch die Bewegung Fresh X, Fresh Expression of Church, neue Ausdrucksform der Kirche, hat ihre Wurzeln in der Kirche von England. Es ließen sich sicher noch einige andere Beispiele anführen, in denen die anglikanische Kirche, ich sage das mal so, eine experimentelle Vorreiterrolle übernommen hat. Ich habe diese drei ausgewählt, weil es von diesen drei Modellen ausdrücklich heißt, dass sie mit Gebetszusammenkünften begonnen haben und von Gebetszusammenkünften getragen werden. In den Grundlegungen zu diesen Initiativen heißt es, und jetzt zitiere ich, aus der Not heraus, dass die Kirche massenweise die Menschen verloren hatte und finanziell in großen Krisen geraten war, begannen Geistliche und Laien miteinander zu beten, zu warten, zu hören und zu beobachten, wo Gott sie auf Menschen aufmerksam machte. Sie erkannten durch den Heiligen Geist, wo Menschen vorbereitet wurden, um über den Glauben an Jesus Christus ins Gespräch zu kommen. Soweit das Zitat. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Am Anfang des Auftrags Jesu an seine Jünger steht das Gebet. Und ich füge hinzu das leidenschaftliche und einmütige Gebet, das hörende Gebet, das das Erbarmen Gottes mit den Menschen aufnimmt und sich selbst von diesem Erbarmen anstecken lässt. Und solch ein Beten ist keine formale Gebetszeit, eine Stunde etwa oder noch länger, keine formale Gebetszeit. Solch ein Beten ist ein Prozess, der unser Herz selbst verändert. Von den Geistlichen und Laien aus der anglikanischen Kirche heißt es unter dem Stichwort, sie beteten miteinander, sie warteten und erwarteten etwas. Das heißt doch wohl, sie haben Zeit und Geduld investiert, dass sie mit einer Erwartungshaltung und einer Hoffnung vor Gott standen und gemeinsam im Gebet innehielten und Gott um Wegweisung baten, dass er sie selbst an die Hand nimmt und sie seine Wege führt. Sie hörten, so heißt es in der Beschreibung der Initiativen, sie hörten. Wer von uns ist noch in der Lage zu hören? Vorbehaltlos auch Gott zu hören. Ich habe oft den Eindruck, dass viele, und ich schließe mich da durchaus mit ein, nur das hören, was irgendwie schon ins Lebenkonzept hineinpasst. Alles andere wird geflissentlich ausgeblendet. Hörendes Beten hat es immer mit der Frage zu tun, ob ich offen bin, mich von Gott wirklich ansprechen zu lassen? Oder billige ich Gott nur zu, dass er nur das tun kann, was ich so und so erwarte von ihm? In einem alten Lied, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es von Manfred Siebald ist, heißt es, Beten ist Reden mit Gott und Hören. Ist Reden mit Gott, das können wir meistens, dass wir viel von dem erzählen, was uns so bewegt, aber Hören, dass wir uns von Gott erzählen lassen, was ihn bewegt. Beten ist Reden mit Gott und Hören. Es ist eine Kunst und Übung. Und es erfordert wieder Muße und das heißt Zeit. Gebet als Reden mit Gott und Hören umzusetzen und auch als gemeinsames Gemeindegebet zu gestalten und zu erfahren, das heißt dann, dass Gott zu uns anfängt zu reden. Dass wir als Gemeinschaft zum Hören kommen und zum Erkennen, welche Wege er uns führen möchte. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Am Anfang für Christen steht immer das Gebet als lebendiges Gespräch zwischen ihnen und ihrem Herrn. Und wichtig dabei ist, nicht nur immer selbst zu reden, sondern Gott die Möglichkeit zu geben, auch uns anzusprechen. Im Predigttext folgt die Berufung und Sendung der Jünger. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie sie austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Die Namen aber der 12 Apostel sind diese. Wo lässt du dich beauftragen im Dienst für Jesus? In der Ökumene haben wir uns in den vergangenen Jahren viel mit einem Dokument beschäftigt, das von der weltweiten Evangelischen Allianz, vom Ökumenischen Rat der Kirchen und auch vom Vatikan, also von der römisch-katholischen Kirche, erarbeitet und unterschrieben worden ist. Das Dokument ist relativ kurz, 3 Seiten lang und heißt »Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt«. Das Dokument hat eine Präambel, auf der 7 Thesen folgen, in der sozusagen die Grundlagen des Christuszeugnisses benannt werden. Danach kommen noch 12 Prinzipien als Verhaltenskodex, wie wir denn missionieren sollen, evangeliumsgemäß und können. Da gibt es dann manche erlaubten und manche unerlaubten Dinge. Ja, muss man sich mal antun für das missionarische Christuszeugnis in der multireligiösen Welt. In der Präambel heißt es, und das ist mir wichtig, Mission gehört zutiefst zum Wesen der Kirche. Das ist der erste Satz. Darum ist es für jeden Christen und jede Christin unverzichtbar, Gottes Wort zu verkünden und seinen bzw. ihren Glauben in der Welt zu bezeugen. Und in der ersten Grundlagenthese für das missionarische Zeugnis: Für Christen und Christinnen ist es ein Vorrecht und eine Freude, Rechenschaft über die Hoffnung abzulegen, die in ihnen ist. Und dies, und das zeigte nachher in den Verhaltenskodex, und dies mit Sanftmut und Respekt zu tun. Wer weiß, manche von euch sind ja schon länger Baptisten, glaube ich. Einige sind es noch nicht so lange, aber wer weiß noch, dass unser Bund 2004 in Cottbus eine Kampagne Missionarisch Leben initiiert hat. Ich habe hier sozusagen das Kampagnenbuch mal mitgebracht. Missionarisch Leben, Ermutigung zu einem Leben für andere, sind Aufsätze drin und Kurzbeiträge, herausgegeben vom damaligen Direktor unserer Theologischen Hochschule in Elztal, Edwin Brandt. Und ich zitiere hier auch den ersten Satz der Cottbuser Erklärung. Da heißt es: Wir sind dankbar. Wir sind dankbar, dass wir zum christlichen Glauben kamen, weil Menschen uns mit der Bibel und dem darin bezeugten Herrn und Heiland Jesus Christus bekannt gemacht haben. Ein Grundmotiv missionarischer Existenz ist offensichtlich die Dankbarkeit. Kein Muss, kein Zwang. Wir sind dankbar. In der letzten Woche habe ich gelesen, dass der Papst die deutschen Katholiken bittet und auffordert, das Zeugnis des Evangeliums weiterzugeben. Sein Brief, seine Botschaft an die deutschen Katholiken hat den Titel, und vielleicht können wir uns da auch mit angesprochen fühlen, Primat der Evangelisierung. Und dann Schreiben an das pilgernde Gottesvolk in Deutschland. In dieser achtseitigen Botschaft vom 29. Juni dieses Jahres, also nicht so alt, heißt es, ich zitiere: Evangelisierung führt uns dazu, die Freude am Evangelium wiederzugewinnen. Evangelisierung führt uns dazu, die Freude am Evangelium wiederzugewinnen, die Freude, Christen zu sein. Und hier ist ein zweites Grundmotiv für Mission: die Freude. Die Freude, Christen zu sein und zu Jesus Christus zu gehören. Etwas später heißt es in der Botschaft des Papstes: Deshalb muss unser Hauptaugenmerk sein, wie wir diese Freude mitteilen, indem wir uns öffnen und hinausgehen, um unseren Schwestern und Brüdern zu begegnen, besonders jenen, die an den Schwellen unserer Kirchentüren, auf den Straßen, in den Gefängnissen, in den Krankenhäusern, auf den Plätzen und in den Städten zu finden sind. Der Herr drückt sich klar aus, immer noch Zitat: Suchet aber zuerst das Reich und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben. Soweit das Zitat aus der Botschaft des Papstes an das pilgernde Gottesvolk in Deutschland. Jesus sendet seine Jünger, um den Menschen seiner Zeit das Heil Gottes zu schenken. Und er sendet sie in einem ganz umfassenden Sinn. Er sandte sie und gab ihnen Macht über unreine Geister und alle Krankheiten und Gebrechen. Der heutige Predigttext hat zwei Schwerpunkte. Zum einen sucht Jesus Beter. Beter für die Arbeit im Reich Gottes. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Zum anderen sendet Jesus aber auch seine Jünger selbst in die Arbeit des Weinberges hinein. Die Frage geht heute an dich. Bist du bereit, dich von Jesus rufen und senden zu lassen? Es gibt sicher spezifische Berufungen als Missionar, wegzugehen, ins Ausland zu gehen, wohin auch immer. Die Baptistengemeinde München-Perlach unterstützt seit Jahren, also auch in der Zeit, in der ich da war, zwei Missionsehepaare. Die einen wissen sich ganz konkret gesandt an eine bestimmte Volksgruppe in Indonesien und die anderen wissen, dass sie unter Muslimen zu missionieren haben, ganz spezielle Berufungen. Ich denke aber auch, es gibt Berufungen, die für jede Christin und jeden Christen gelten, das Evangelium weiterzugeben an unsere Nachbarn und an unsere Nächsten. Im Schreiben des Papstes werden unsere Augen auf die Menschen außerhalb unserer Kirchentür gerichtet. Und da wäre es ja schon mal zu gucken, wer wohnt denn da in den Häusern? Gibt es da schon Kontakte zu oder wer wohnt denn da? Besonders, und das unterstreicht der Papst, soll die Freude des Evangeliums denen geschenkt werden, die an den Schwellen unserer Kirchentür, auf den Straßen, in den Gefängnissen, in den Krankenhäusern, auf den Plätzen und auch in den Städten zu finden sind. In den 70er Jahren lief ein Film von Konrad Straub, Nachts, wenn sie weinen. Ein junger Mann, Marcel, erhält eines Nachts einen Anruf und er hört, wie am anderen Ende des Telefons eine Frau weint. Sie sagt ihm nicht, wer sie ist und wo sie wohnt und legt nach einer Zeit wieder auf. Marcel ließ dieser Anruf nicht mehr zur Ruhe kommen. Er muss diese Frau suchen und er muss sie finden. So macht er sich auf. Klingelt hier und klingelt dort. Immer wieder kommt es zu Gesprächen mit den Nachbarn, die sehr eindeutig sagen, dass sie nicht dieser mysteriöse Anruferin gewesen sind. Aber oft nehmen diese Gespräche eine Wendung, in denen auch die Nachbarn anfangen, bitterlich zu weinen. Marcel merkt, dass hinter jedem Haus oder in jedem Haus es ein verstecktes Weinen gibt. Ein verstecktes Weinen. Er wird immer sensibler für die verborgene Not seiner Mitmenschen und erlebt gleichzeitig, wie befreiend und hilfreich es für die Nachbarn ist, einmal offen über ihr Weinen reden zu dürfen. In jedem Haus eine verborgene Not. Jesus wird von dieser Not in seinem Innersten erschüttert. Da jammerte es ihn. Heute sendet Jesus uns zu den Menschen, vielleicht so wie Marcel in dem Film, nachts, wenn sie weinen. Bist du bereit, im Namen Jesu deine Füße vor die Tür zu setzen und loszugehen? Amen.